Jetzt haben wir den ganzen Nachmittag zur Verfügung für das vierte Buch Mose. Ich habe ja heute Morgen schon etwas erklärt im Zusammenhang mit der Abfolge erstes, zweites, drittes Buch Mose. Und jetzt wollen wir auch sehen, wie das vierte Buch sich hier nach einem göttlichen Plan anfügt. Das Thema kann man umschreiben als der Wandel in den Schwierigkeiten, Anfechtungen und Nöten des Lebens. Wir haben noch im zweiten Buch Mose gesehen, das Volk erlöst durch das Blut des Lammes, heimgebracht zum Tempel Gottes, zur Stiftshütte. Im dritten Buch Mose wird nun dieses erlöste Volk berufen, hinzuzutreten zur Gemeinschaft mit dem heiligen Gott in der Anbetung. Und nun folgt das vierte Buch Mose, das uns zeigt, wie soll ein heiliges Volk in dieser Welt leben? Also in 3. Mose haben wir das Verhältnis des Volkes zu Gott und jetzt im vierten Buch Mose das Verhältnis im Blick auf diese Welt, die uns umgibt. Im Hebräischen hat man als Titel wieder ein Wort aus dem ersten Vers genommen, und zwar das Wort in der Wüste. Bei der Bär Adonai, und der Herr sprach El Moshe zu Mose, Bemidbar Sinai, in der Wüste Sinai. Und dieser Ausdruck Bemidbar in der Wüste, das ist der Titel dieses Buches geworden. Wir haben hier die ausführliche Beschreibung der Wüstenwanderung vor uns. Es geht jetzt darum, wie das Volk eben nach der Erlösung aus Ägypten durch diese Wüste gewandert ist. Und so ist klar, hier steht das Thema des Wandels im Vordergrund. Während wir im dritten Buch Mose das Thema hatten, Berufung Gottes, Vayikra, und er rief, haben wir jetzt im vierten Buch Mose den Wandel. Bemidbar. Jetzt lesen wir aus dem Neuen Testament, Epheser 4, Vers 1. Und da muss man beachten, der Epheserbrief ist ganz einfach aufgebaut. Kapitel 1 bis 3, die Lehre. Und Kapitel 4 bis 6, die praktische Anwendung. In Kapitel 1 bis 3 in der Lehre geht es darum, wie Gott uns berufen hat zur höchsten Stellung, die es gibt. Da geht es also um diese Berufung Gottes, die wir verstehen sollen, nach Epheser 1, Vers 18, damit ihr wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung ist. Aber schauen wir mal, wie jetzt der zweite Teil anfügt, 4, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit welcher ihr berufen worden seid. Also jetzt sollen sie entsprechend dieser heiligen Berufung, sollen sie jetzt auch ein würdiges Leben führen. So ist der Zusammenhang zwischen 3. Mose und 4. Mose. Ganz entsprechend dem Sprichwort Würde verpflichtet. Oder wie die Franzosen sagen, Noblesse oblige. Ein treuer Wandel ist die Konsequenz der erhabenen Berufung. Wichtig, das ist eigentlich das Grundthema im Neuen Testament in der Belehrung der Erlösten. Gott hat aus euch so etwas Wunderbares gemacht durch die Neugeburt. Es ist eine neue Schöpfung geworden. Ihr seid gerechtfertigt, ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt. Und jetzt muss das Konsequenzen haben im Leben. Also die Nachfolge ist nicht, damit wir heilig vor Gott werden, damit wir gerechtfertigt werden, damit wir abgewaschen werden, sondern weil wir geheiligt sind, weil wir eine neue Schöpfung sind, weil wir gerechtfertigt sind, sollen wir würdig leben. Ich war adlige Menschen, die bewegen sich ein bisschen anders als Nichtadlige. Also man kann manchmal so wie zuschauen, wie jemand die Treppe hinuntergeht, kann man schon etwas über seine Herkunft sagen. Gewisse Leute, die gehen so runter, wenn sie nur ein paar Treppen runtergehen müssen, und andere eben sehr gediegen, ich mache jetzt das nicht nach. Aber wichtig ist, in England spielt das heute noch eine große Rolle, ob man adlig ist oder nicht. Und adlige Menschen in England, die sprechen anders. Ein anderes Englisch als die übrigen Klassen. Sie trinken kein Bier. Das ist ein primitives Getränk. Das trinkt ein Adliger nicht. Und sie haben noch diverse andere Dinge, die sie unterscheiden. Aber es ist nicht so, dass man adlig wird, indem man kein Bier trinkt und so gepflegt die Treppe runtersteigt und ein schönes Englisch spricht. Man wird nie adlig. So. Und so ist es auch. Man wird nicht eine neue Schöpfung, indem man sich Mühe gibt, einen würdigen Wandel zu führen, sondern der würdige Wandel ist eine Folge von der Erlösung Gottes. Und darum ist es auch ganz grundsätzlich wichtig, diese Abfolge: zweites Buch Mose, drittes Buch Mose, viertes Buch Mose. Ich habe nach verschiedene neutestamentliche Stellen hier aufgeführt, wo eben über diesen gottgemäßen Wandel der Erlösten gesprochen wird. Zum Beispiel noch Galater 5, Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist, und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Oder 1. Petrus 1, Vers 17. Interessant ist, in Vers 15 steht, Vers 14 schon, als Kinder des Gehorsams, bildet euch nicht nach den vorigen Lüsten eurer Unwissenheit, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel. Denn es steht geschrieben, und wir wissen, wo das steht, ja? Seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist natürlich 3. Mose 11, Vers 45. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach eines jeden Werk, so wandelt die Zeit eurer Fremdingschaft in Furcht. Da haben wir wieder zuerst diese Berufung Gottes vorgestellt, und dann wird erklärt, dann müssen wir die übrige Zeit jetzt eben in Gottes Furcht wandeln, gottgemäß leben. Der Zeitraum des vierten Buches Mose umfasst circa 39 Jahre. Also wir haben ja schon gesehen, heute Morgen in Kapitel 1, Vers 1 wird datiert 1.2.02 nach dem Auszug aus Ägypten. Der Tod Aarons wird ja angegeben mit 1.5.40. Und der wird ja eben im vierten Buch Mose beschrieben. Und das fünfte Buch Mose, das beginnt dann mit dem Datum in 5. Mose 1, Vers 3, 1.11.40. Also da sehen wir, in welchen Zeitraum hinein das vierte Buch Mose gestellt ist. Es wird zuerst einiges erklärt, wie alles organisiert sein soll in der Wüste. Und dann wird der Aufbruch beschrieben in 4. Mose 10, Vers 11. Das war dann schließlich am 20.02.02. Nämlich 7 Wochen nach der Aufrichtung, nach der ersten Aufrichtung der Stiftshütte. 2. Mose 40, Vers 17, das war am 01.01.02. Und der Eintritt schließlich ins verheißene Land findet nach Josua 4, Vers 19 statt am 10.01.41. also im 41. Jahr nach dem Auszug aus Ägypten. Also wir sehen, das dritte Buch Mose umfasst nur die Zeit von einem Monat. Das vierte umfasst die Zeit von 39 Jahren. Was war eigentlich der Sinn dieser ganzen Wüstenwanderung? Das wird so eindrücklich und schön erklärt in 5. Mose 8, Vers 2. Und du sollst gedenken des ganzen Weges, den der Herr, dein Gott, dich hat wandern lassen, diese 40 Jahre in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu versuchen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote beobachten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und er speiste dich mit dem Mahn, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dir kundzutun, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern dass der Mensch von allem lebt, was aus dem Munde des Herrn hervorgeht. Dein Kleid ist nicht an dir zerfallen und dein Fuß ist nicht geschwollen, diese 40 Jahre. So erkenne in deinem Herzen, dass wie ein Mann seinen Sohn züchtigt, der Herr, dein Gott, dich züchtigt. Also, der Sinn ist hier klar formuliert, es ging darum, eben ans Licht zu bringen, was im Herzen dieses Volkes ist. Um auch eben das Volk zu demütigen, dass sie erkennen, was, wie es eigentlich um ihre Treue und ihre Hingabe an Gott steht. Aber auf der anderen Seite auch, um klar zu machen, wie treu Gott ist, der eben durch Nöte, durch Schwierigkeiten hindurchführt und sein Volk schließlich ans Ziel bringt. Es gibt ja viele Bibelausgaben, die haben als Titel, anstatt wie die hebräische Bibel in der Wüste, die haben den Titel Numeri. Das ist lateinisch und heißt Zahlen. Dieser Name kommt daher, in 4. Mose 1 gibt es eine Volkszählung mit einem Total von 603.550. Und gegen das Ende, 4. Mose 26, kommt wieder eine Volkszählung vor, das Total 601.730. Das ist also ein Minus von 1.820. Während in Ägypten, da steht ja in 2. Mose 1, da haben sie sich unglaublich stark vermehrt. Also das war ein Bevölkerungswachstum, das kann man nicht vergleichen mit dem durchschnittlichen Wachstum von heute, 20. und 21. Jahrhundert weltweit. Aber in der Wüste selber gab es letztlich ein Minus, und zwar, weil Gott gesagt hatte, dass die ganze Generation, die ausgezogen war, die muss sterben in der Wüste und erst die nachfolgende Generation soll dann ins Land kommen, wegen Sünde und Ungehorsam. Ja gut, also so spielen diese Zahlen, diese Volkszählungen eine Rolle im 4. Buch Mose, aber eigentlich ist es ziemlich daneben, daraus einen Titel machen zu wollen. Das macht das 4. Buch Mose nicht aus. Aber das eigentliche Thema ist eben gegeben im Bibeltext selber, in der Wüste. Es geht um den Wandel durch die Schwierigkeiten und Nöte, die zeigen, was im Herzen des Volkes ist und sie zeigen die Treue Gottes. Im Neuen Testament wird die Wüstenwanderung aufgenommen. 1. Korinther 10, 1 bis 22. Da rekapituliert der Apostel Paulus eine ganze Reihe von Stationen der Wüstenwanderung und sagt, das ist alles aufgeschrieben worden als ein warnendes Beispiel für uns Gläubige. Also da wird wirklich gezeigt, wie wichtig das Alte Testament ist für die Christen. Und es wird gezeigt, dass das Alte Testament für die Christen geschrieben worden ist. Wenn man denkt, es gibt doch so viele Christen, die sagen, ja, das Alte Testament, das war für Israel, aber das hat eigentlich mit der, ist nicht für die Gemeinde. Und wir wissen auch, wie das Alte Testament so vernachlässigt wird in vielen Kreisen. Es ist vollkommen falsch. 1. Korinther 10, Vers 6. Indem Paulus von den Ereignissen in der Wüste spricht, diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, dass wir nicht nach bösen Dingen gelüsten, gleich wie auch jene gelüsteten. Also Vorbilder für uns. Und dann Vers 11, alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf welche das Ende der Zeitalter gekommen ist. Also ganz klar geschrieben für uns. Natürlich wurde das vierte Buch Mose auch geschrieben für Israel. Aber das Neue Testament sagt, dass Gott ganz klar im Auge hatte, das himmlische Volk Gottes, die Gemeinde, und dieses Buch eben auch speziell für die Gemeinde schreiben ließ. Übrigens, wenn es da heißt, zu unserer Mahnung, auf welche das Ende der Zeitalter gekommen ist, das bestätigt ja die Leute, die sagen, das ganze Gerede mit Endzeit heute ist eigentlich völlig verfehlt. Endzeit ist seit 2000 Jahren. Kann ich sagen, jetzt ist Endzeit. Steht's ja im Neuen Testament. Der Apostel Paulus sagt, wir sind in der Endzeit. Ja, aber da muss man natürlich sich genauer überlegen, was dieser Ausdruck bedeutet. Die Enden der Zeitalter, oder wie in Hebräer 1,1, da sagt der Schreiber, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er an diesem Ende der Tage zu uns geredet in im Sohn. Also der Hebräerbrief sagt, im Alten Testament hat Gott durch die Propheten oft auf ganz verschiedene Art zu den Vorfahren geredet. Und jetzt, an diesem Ende der Tage, hat er zu uns geredet durch seinen Sohn, durch Jesus Christus, den Messias. Aber wichtig ist hier der Ausdruck Ende der Tage. Es heißt, an diesem Ende der Tage. Das war Endzeit in dem Sinn, weil es das Ende der Zeit war, von diesem langen Warten auf den Erlöser ab der Vertreibung aus dem ab dem Sündenfall und der Vertreibung aus dem Garten Eden über all die Zeitalter bis zur Sintflut, dann bis zur Sprachenverwirrung, dann das Zeitalter mit den Patriarchen Abraham, Isaak und Jakob, dann das Zeitalter Israels unter Gesetz, und mit dem Kommen des Herrn Jesus wurde endlich das lange Warten, das jahrtausende lange Warten auf den Messias wurde erfüllt. Und so war das Ende der Tage dieser langen Zeit. Aber die Bibel spricht an vielen Orten über die Endzeit, gerade in Verbindung mit dem Kommen des Herrn Jesus als Richter der Welt. Und da meint der Ausdruck Endzeit das Ende dieser langen Wartezeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Messias. Und so spricht also die Bibel über das Ende von dem langen Warten, bis der Messias überhaupt kam, und spricht über das Ende der langen Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Messias. Und in diesem Sinn leben wir in der Endzeit, am Abschluss dieser langen Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. Das nur so als kleiner Einschub. Dann die Wüstenwanderung kommentiert durch das Neue Testament. Nicht nur in 1. Korinther 10, sondern Hebräer 3 bis 4 spricht ausdrücklich über die Wüstenwanderung und stellt sie dar als eine Warnung für Scheinbekehrte. Im Hebräerbrief wird davon ausgegangen, dass nicht alle diese messianisch gläubigen Juden wirklich bekehrt waren. Es wird davon ausgegangen, dass diverse sind nur erleuchtet. Zählen sich zwar zu den Christen, aber sind noch nicht wirklich durchgedrungen. Und da wird ihnen gezeigt, schaut mal, in der Wüstenwanderung haben wir auch solche. Die sind ausgezogen, aber sie sind in der Wüste gefallen und haben das Ziel nicht erreicht. Und jetzt müsst ihr aufpassen, dass nicht das Gleiche mit euch auch geschieht. Ihr seid gewissermaßen mit all diesen Juden, die an Jesus als Messias geglaubt haben, seid ihr gewissermaßen ausgezogen. Aber ihr könnt das Ziel der himmlischen Herrlichkeit nicht erreichen, wenn ihr nicht ganz klar euch bekehrt. Und so wird das Fallen in der Wüste als Warnung hingestellt für Scheinbekehrte. Und im Judasbrief desgleichen wird die Christenheit, die bekennende Christenheit wird verglichen mit Israel, dem Volk, das aus Ägypten ausgezogen ist. Ich lese Judas ab Vers 3. Geliebte, indem ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Denn gewisse Menschen haben sich neben eingeschlichen, die schon vorlängst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter Gott und Herrn Jesus Christus verleugnen. Jetzt kommt Vers 5. Ich will euch aber, die ihr einmal alles wusstet, erinnern, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum anderen Mal die vertilgte, welche nicht geglaubt haben. Und das vergleicht er eben mit diesen Menschen, die sich jetzt unter die Christen eingeschlichen haben und auf die nur noch das Gericht Gottes wartet. Er vergleicht sie mit all denen, die aus Ägypten ausgezogen sind und schließlich unter dem Gericht Gottes vertilgt worden sind, weil sie nicht wirklich geglaubt haben. Nun ein paar Bemerkungen zur Symbolik der Örtlichkeiten. Wir haben Israel also in drei wichtigen Stationen. Zunächst in Ägypten, dann in der Wüste und anschließend im verheißenen Land. Wenn wir jetzt das gewinnbringend auf uns neutestamentlich übertragen wollen, dann müssen wir sagen, Ägypten symbolisiert die Welt unter der Macht Satans. In 2. Korinther 4, Vers 4 wird Satan bezeichnet als der Gott dieser Welt oder dieses Zeitlaufs. Aion ist Zeitlauf, der eben durch einen bestimmten Zeitgeist geprägt ist. Also der Gott dieses Zeitgeistes, das ist der Teufel. Er wird auch genannt in Johannes 12, 31, der Fürst dieser Welt. Und der Zusammenhang mit dem Pharao ist sehr direkt. Der Pharao sah sich ja als die Inkarnation des Sonnengottes. Also, mit anderen Worten, als Inkarnation des obersten Gottes von Ägypten. Wer versteckte sich hinter diesen Götzen Ägyptens? Ja, 1. Korinther 10, Vers 20 sagt, was die Heiden opfern, den Götzen opfern, das opfern sie nicht Gott, sondern den Dämonen. Und hinter dem Pharao und dem Sonnenkult stand direkt Satan. Das war die Maske von Satan. Und so sehen wir also, dass der Pharao effektiv ganz klar sich identifizierte mit dem Satan. Und so ist er ein sehr direktes Bild eben von Satan und Ägyptenland als das Gebiet, das eben durch den Pharao beherrscht wurde. Das ist ein Bild der Welt, in der Satan herrscht nach einem drei-Punkte-Programm. 1. Johannes 2, Vers 15. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, erstens die Lust des Fleisches und zweitens die Lust der Augen und drittens der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Und so kam Ägypten eben auch unter das Gericht Gottes. Nun, was bedeutet die Wüste? Die Wüste bedeutet auch die Welt, in der jetzt die Erlösten leben. In Johannes 17, Vers 11 sagt der Herr Jesus im Gebet zum ewigen Vater, und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese, das sind seine Erlösten, und diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir, Vers 14, Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von dieser Welt sind. Vers 16, sie sind nicht von dieser Welt, gleich wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Also der Jesus bittet für die Seinigen, die eben in dieser Welt sind. Aber durch die Bekehrung ist alles ganz anders geworden. Ägypten ist die Welt, in der der Mensch gefangen ist. Aber die Israeliten sind frei geworden. Und so sind wir durch den Glauben an Herrn Jesus frei geworden von Satans Macht. Und so ist die Welt um uns herum eine Wüste geworden. Eine Wüste, die uns nicht befriedigen kann. In der Welt sucht der Mensch Befriedigung. Auf alle möglichen Arten. Aber der Gläubige hat erkannt, die Welt kann mir gar nichts geben. Und so ist die Welt gewissermaßen eine Wüste geworden. Aber es ist nicht so, dass die Wüste einfach etwas Schreckliches ist. Die Wüste Sinai, wer schon durchgereist ist, muss schon sagen, das ist natürlich atemberaubend als Gegend. Aber es ist doch eine Gegend, die sehr gefährlich ist. Also ich habe einen Bruder kennengelernt, einen uralten Bruder, über 80 war er, der war ursprünglich ein syrischer Druse, und ich hatte ihn kennengelernt in einer palästinensischen Versammlung in Galiläa, wo ich oft Vorträge gehalten habe. Und dieser Bruder, als junger Mensch, als eben noch in der Religion der Drusen verhaftet, hat er sich gesagt, ich möchte nach Europa gehen und dort mein Glück machen. Da ist er da von Syrien, damals durch Palästina noch, oder? Durchgewandert, und dann wollte er durch die Sinai-Wüste, nicht allein gegangen, mit anderen, aber die sind alle gestorben. Nur um zu zeigen, wie gefährlich die Reise ist durch den Sinai. Aber Bruder Nofel, damals war er noch kein Bruder, ist nach Ägypten gekommen, hat überlebt. Und dann ist er den Alliierten begegnet. Die Engländer haben gesagt, na, was wollen Sie? Ich möchte nach Europa. Ja, das können Sie nicht. Es ist Weltkrieg. Das war der Zweite Weltkrieg. Und dann hat sich Nofel gesagt, ja gut, wenn ich dann, er wollte da eben Nordafrika durch und dann dort, wo schmal ist, nach Spanien. Ja, dann mache ich halt den Umweg. Nofel ist heruntergestochen nach Schwarzafrika und wollte dann so eben den Weltkrieg ein bisschen umgehen, weitergehen. Er hat dann in Schwarzafrika, es war Regenzeit, konnte nicht viel machen, und da wollte er für diese Zeit etwas kaufen zum Lesen. Ging er auf den Markt, hat eine Bibel gekauft, hat sich bekehrt. Und so hat er dann das Europaprojekt aufgegeben, ist später nach Ägypten zurück und hat dort dann ägyptische Brüder kennengelernt und so weiter. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Die Sinai-Wüste ist wirklich gefährlich, ja? Also man kann so mit ein paar Kollegen hindurchgehen und man stirbt. Und so ist diese Welt zwar, die Gott uns hineingestellt hat als Schöpfung, etwas Eindrückliches, und trotzdem sind wir da in einem Bereich, der sehr gefährlich ist für Gläubige. Aber es geht jetzt eben darum, im vierten Buch Mose zu zeigen, wie Gott alle Fürsorge geleistet hat, damit wir sicher durch dieses gefährliche Land hindurchkommen. Das Ziel ist der Himmel, das Land. Das entspricht dem, was im Epheser 1, Vers 3 genannt wird, die himmlischen Örter. Wieder gesagt, dass wir auserwählt worden sind vor Grundlegung der Welt und dass Gott uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Ich habe auch noch angegeben, also Epheser 1, 3, Epheser 2, 6 und Epheser 6, Vers 12. Da wird über die himmlischen Örter berichtet. Nun müssen wir aufpassen, das ist nicht nur einfach der Himmel, der auf uns wartet am Ende unseres Lebens, sondern wir müssen das auf zwei Weisen sehen. Ich war als Josua dann mit dem Volk ins Land ging, da gab es Krieg. Aber wenn wir mal in den Himmel kommen, dann werden wir nicht mehr Krieg führen. Da waren Feinde im Land, die wollten hindern, dass Israel dieses Land, das Gott ihnen zugesagt hatte, erobern könnten. Und so ist das eben ein Bild all dieser himmlischen Segnungen, die Gott uns gegeben hat. Epheser 1, Vers 3 sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern, in Christus. Wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt und so weiter. Also hier wird ganz klar abgeschlossen gesagt, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Das umfasst alle Segnungen der Erlösung. Ja, aber jetzt ist es so, als Gläubige gehören die uns. Genauso wie das Land Israel, das Land Kanaan gehörte dem ausgezogenen Volk. Gott hat es ihnen geschenkt, ihnen zugesprochen. Aber unter Josua mussten sie dann wirklich in dieses Land konkret hineingehen. Josua 1 sagt, jeder Fußsohle, die ihr aufsetzt, euch habe ich dieses Land gegeben. Sie mussten es also konkret in Besitz nehmen. Und so musste Erlöste ganz bewusst diese Dinge, die im Neuen Testament vorgestellt werden, das gehört zum Reichtum der Christen, das muss man sich aneignen. Im Glauben wirklich erfassen. Es gibt ja solche, die sind als Christen Grossisten. Die beten so, ich danke dir, Herr, für alles, was du mir geschenkt hast. Aber Gott möchte, dass wir Detailisten werden. Dass wir sagen, wofür wir danken. Was ist das alles? Dass wir konkret danken, dass wir das ewige Leben haben. Dass wir Kinder Gottes sind, Söhne und Töchter Gottes. Dass wir gerechtfertigt sind aus Glauben. Dass wir Frieden mit Gott haben. Dass wir den ewigen Gott als Abba, lieber Vater, kennen. Und so weiter und so fort. Dass wir das konkret im Glauben erfassen. Und das entspricht eben diesem sich aneignen des Landes. Aber da gibt es Feinde. Und das entspricht eben diesen Feinden nach Epheser 6, Vers 12. Das sind die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Satan und seine Engel, die wissen, einen Erlösten können sie nicht mehr in die Hölle bringen. Aber was sie können ist, ihn daran hindern, dass er den Reichtum des Glaubens konkret erfasst. Also die Freude, der Genuss an dem, was Gott uns geschenkt hat in Christus, das können sie vorenthalten oder rauben. Und so haben wir in diesen himmlischen Örtern eben einen Widerstand. Und es geht darum, mit der Waffenrüstung, die in Epheser 6 beschrieben wird, ab Vers 10, eben da zu kämpfen, sodass wir das Land nach und nach konkret erobern. Also, so kann man das ganz kompliziert sagen. Wir sind eigentlich gleichzeitig in Ägypten, in der Wüste, im Land. Ja, in Ägypten, das war eben die Welt, in der wir als Ungläubige von Satan gefangen waren. Aber dann kam die Befreiung, ja? Und nun ist diese Welt für die Gläubigen eigentlich eine Wüste geworden, in der wir uns bewähren müssen. Und gleichzeitig wissen wir, Gott hat uns diese Segnungen des Landes gegeben, in den himmlischen Örtern. Und die müssen wir jetzt konkret im Glauben uns aneignen, dafür kämpfen. Ein kleines Beispiel. Eine Witwe in Holland war sehr arm und da sind mal die Brüder der Gemeinde zu ihr gekommen und haben gesagt, ja, aber du hast doch einen Sohn in Amerika. Unterstützt er dich nicht? Und dann sagte sie, nein. Er schickt mir so Bildchen ab und zu. Und da haben sie gesagt, jetzt soll mal die Bildchen zeigen. Und das waren alles Dollarscheine. Die war so reich, aber sie wusste das nicht. Und was nützte ihr das? Und so gibt es viele Christen, die sind sehr reich in Christus, aber sie wissen nicht um den Reichtum, weil sie eben das Land nicht eingenommen haben. Aber so hilft das uns, denke ich, die Symbolik dieser Örtlichkeiten zu verstehen. Ägypten, die Wüste, das Land. Aber nicht wahr, weil eben das Land letztlich in Gottes Plan ein Land war, indem er Israel auch einmal völlig zur Ruhe bringen wollte. Das wird sich erst erfüllen im tausendjährigen Reich. Insofern ist das Land natürlich auch ein Bild des Himmels nach unserem Leben hier auf Erden, wo wir dann völlig zur Ruhe kommen werden. Völlig in die Sabbatruhe Gottes eingehen werden, nach Hebräer 4. Ein bisschen kompliziert. Aber man muss sich das vielleicht nochmals durchdenken und plötzlich macht es Klick und es ist alles klar. Ja, jetzt gehen wir zum ersten Teil des vierten Buches Mose, überschrieben mit Vorbereitungen für die Wüstenreise. 1,1 bis 10, Vers 10. Ein ganz wichtiger Teil, aber wir sehen, ziemlich groß, ziemlich lang. Hier wird klar gemacht, welche Vorsorge Gott gemacht hat, damit sein Volk eben erfolgreich das Ziel erreichen kann. 4. Mose 1, die erste Zählung. Die Armee wird ausgehoben. Ja, hier wird das Volk Gottes gesehen als eine Armee. Alle ab 20 Jahren werden ausgehoben für die Armee. Die Stämme werden einzeln durchgezählt. Ja, und das ist ein Bild für uns Gläubige. Wir haben heute schon gelesen Judas 3. Ich wiederhole. Geliebte, indem ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und euch zu ermahnen, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Wir sind eine Armee. Wir müssen kämpfen. 4. Mose 1 zeigt, wir sind eine Armee und wir haben zu kämpfen für den einmal den heiligen überlieferten Glauben. Das will sagen, Gott hat uns die Überlieferung in der Bibel einmal gegeben. Das wollte er nicht mehr wiederholen. Also er wollte nicht plötzlich im Mittelalter wieder Propheten schicken, die uns die Bibel noch einmal aufschreiben, weil wir alles verloren haben. Übrigens auch nicht im 20. Jahrhundert nochmals Propheten schicken. Ja, weil wir zu faul sind, die Bibel zu lesen. Ja, sondern wir müssen für den einmal den heiligen überlieferten Glauben kämpfen. Das, was die Apostel und Propheten des Neuen Testaments uns weitergegeben haben. Auf der Grundlage des Alten Testaments. In 2. Timotheus 2, Vers 3 werden wir auch gesehen als Soldaten. Jetzt da wirklich auf den einzelnen Gläubigen bezogen. Der Apostel Paulus sagt, nimm teil an den Trübsalen als ein guter Soldat Jesu Christi. Niemand, der Kriegsdienste tut, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, auf dass er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Also, Timotheus, und damit jeder von uns, soll ein guter Soldat von Jesus Christus sein. Und jetzt wird erklärt, wenn jemand als Soldat für die Legion angeworben ist, dann kann er sich nicht in die Beschäftigungen des Lebens verwickeln. Da geht es einfach darum, die Befehle des Offiziers, des Generals auszuführen. Aber man ist nicht mehr da, um irgendwelche Dinge da im Leben noch zu unternehmen. Das geht nicht. Man muss ganz klar sehen, was ist unsere Aufgabe als Soldat. Man kann sich nicht in die Beschäftigung des Lebens verwickeln. Das wird hier Timotheus vorgestellt. Und dann Epheser 6, 10 bis 20, da wird ja beschrieben, wie der Gläubige die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen soll. Auch da werden wir als Armee gesehen. Was war das Ziel dieser Armee? Erstens, Schutz des Volkes Gottes. Das ganze Volk und Frauen und Kinder sollen geschützt werden von den Anläufen des Feindes. Und zweitens, Schutz der Tempelschätze. Wir werden dann sehen, es ist vorgeschrieben, wie diese Armee aufzubrechen hat. Und in den Mittelbereich zwischen der Vorhut der Armee und der Nachhut, da sollten die Geräte der Stiftshütte getragen werden. alle Details der Stiftshütte, der Altar, dann die Bundeslade, der Räucheraltar, der goldene und Schaubrottisch und so weiter und so fort, alles spricht von der Herrlichkeit von Jesus Christus. Und diese Schätze mussten geschützt werden vor feindlichen Nationen. Und so heißt es also, kämpfen für diesen ein für allemal überlieferten, den heiligen überlieferten Glauben. Das bedeutet, dass wir all dieses Glaubensgut, das in Christus gefasst ist, dass wir das schützen, dass uns das niemand rauben kann. Also diese Tempelschätze, die symbolisieren die Reichtümer des Glaubens. Jetzt kommt Kapitel 2. Da wird erklärt, wie die Lagerordnung aussehen soll. Also die konnte nicht so einfach eine wilde Horde sein, sondern wurde genau erklärt, in welche Himmelsrichtung welche Stämme lagern mussten. Und ganz in der Mitte die Stiftshütte. Sehen wir auch, wie zentral diese Dinge sind, die von Christus und seiner Herrlichkeit und seinem Werk am Kreuz sprechen. Und rund um die Stiftshütte waren die Leviten, die Tempeldiener und Priester angeordnet. Da werden auch Bestimmungen gegeben zum Aufbruch, wenn man von Station zu Station gehen sollte in der Wüste. Ich lese dazu aus 1. Korinther 14, 33, um zu erklären, was diese Ordnung bedeutet. Das heißt nicht, je komplizierter eine Gemeinde durchorganisiert ist, desto biblischer ist sie. Aber wo die Ordnung zum Zug kommt, 1. Korinther 14, 33 oder 26, was ist es nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt? So hat dann jeder von euch einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Sprache, hat eine Offenbarung, hat eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Vers 33, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Versammlungen der Heiligen. Also in Korinth ging es ziemlich chaotisch zu, in der Gemeindezusammenkunft. Aber der Apostel Paulus erklärt, das ist nicht die Leitung des Geistes. Und es muss so geschehen, damit alle geistlich profitieren. Vor kurzem hat jemand gefragt, in einer Bibelstunde, ja, ist eigentlich eigenartig, der Gegensatz von Unordnung ist Frieden. Und da habe ich gefragt, ja, wie sagt man auf Hebräisch, wie geht es Ihnen? Die haben gewusst, Maschlomcha. Was heißt das? Wie steht es um deinen Frieden? Und die Antwort ist, Kol beseder, alles in Ordnung. Ja, so ist der Zusammenhang. Also, der Gegensatz zu Unordnung ist eben Frieden. Und Gott ist eben ein Gott des Friedens und der eben will, dass alle gestärkt, alle weitergeführt werden und dass da nicht ein menschliches Durcheinander herrscht. Dann Kolosser 2, Vers 5. Der Apostel Paulus sagt dieser Gemeinde lobend, denn wenn ich auch dem Fleische nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch, mich erfreuend und sehend eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Aber vielleicht noch eine Warnung. Gerade im gleichen Brief muss er die Kolosser warnen vor Irrlehren. Sie waren in Gefahr, in eine schlimme Irrlehre hineinzufallen. Und alle Ordnung war kein Schutz, dass man nicht da hineinfallen könnte. Also wichtig ist, man muss nicht meinen, wenn viel Ordnung da ist, dann ist die Gemeinde auch besonders bewahrt. Man kann also, es kann sehr ordentlich zu und her gehen und trotzdem kann man in den Irrtum hineinfallen. Aber Gott will diese Ordnung, 4. Mose 2, diesen Frieden. Und dann kommt 4. Mose 3 bis 4, da wird der Dienst der Leviten beschrieben. Nicht wahr? Die Leviten sollten nicht zur Armee gehören. Alle anderen Stämme waren zur Armee ausgesondert. 4. Mose 1. Aber die Leviten hatten einen Spezialdienst. Sie sollten der Stiftshütte dienen. Und aus den Leviten war nur eine Familie ausersehen für den Priesterdienst. Nämlich Aaron und seine Söhne. Also mit anderen Worten, der Dienst der Leviten war eine Hilfe, damit der Priesterdienst gut gottgemäß geschehen konnte. Wenn man das durchliest, sieht man, die Leviten waren aufgeteilt in verschiedene Gruppen. Die Kehatiter, die Merariter und die Gersoniter. Und die hatten verschiedene Funktionen, verschiedene Aufgaben. Und so symbolisieren eigentlich die Leviten, neutestamentlich gesehen, die verschiedenen Gaben. Nach 1. Korinther 12 bis 14, Römer 12, 1 bis 8, Epheser 4, 1 bis 16, 1. Petrus 4, 10 bis 11, hat jeder Gläubige eine Gnadengabe empfangen. Aber wir haben verschiedene, unterschiedliche Gnadengaben. Und wir sollen einander damit dienen als gute Verwalter der mancherlei Gnade Gottes, sagt 1. Petrus 4, 10 bis 11. Und was ist eigentlich das Ziel all dieser Gaben? Das Ziel ist, dass der Priesterdienst gottgemäß geschehen kann. Also wir werden in der Lehre weitergeführt. Warum? Damit wir letztlich wissen, wie wir in Anbetung zu dem Vater und dem Sohn sprechen sollen. Eben damit wir nicht sagen, ich danke dir für alles. Und schon ist Amen. Sondern ich danke dir dafür, dass wir wirklich eben durch die Lehre verstehen, was haben wir in Christus und dass wir dann eben so in der Anbetung das alles dem Vater und dem Sohn bringen können. So entspricht also der Dienst der Leviten dem Dienst der Gaben. Wir kommen zu 4. Mose 5, 1 bis 4. Da wird nochmals das Thema aufgenommen, wenn jemand aussätzig wird und wie er dann eben außerhalb des Lagers verwiesen werden muss. Also hier haben wir das Thema Reinheit des Lagers durch Ausschluss. Das entspricht wieder dem Thema 1. Korinther 5. Die Korinther hatten ja einen schweren Unzuchtsfall unter ihnen. Da war einer, der mit der Frau seines Vaters, wie nicht gesagt, das heißt seine Mutter gewesen, mit der Frau seines Vaters zusammengelebt hat. Und Paulus sagt, und ihr habt euch nicht gedemütigt und ihr hättet diesen Mann ausschließen müssen. Und er ruft sie dazu aus, dass sie jetzt ihre Verantwortung wahrnehmen. Das ist also der Aussätzige, den Aussätzigen hinaus tun, damit das Lager nicht verunreinigt wird. Interessant, in den Evangelien wird der Ausdruck Gemeinde, Ekklesia, nur zweimal verwendet. Das erste Mal in Matthäus 16, wo der Herr Jesus spricht, dass die Gemeinde gebaut wird auf den Felsen. Und das ist der Herr Jesus, der Sohn Gottes. Und dann kommt Matthäus 18, Vers 15 bis 20. Beim zweiten Mal, wo der Herr Jesus über die Gemeinde spricht, spricht er über das Thema der Gemeindezucht. Es geht darum, wenn jemand gegen seinen Bruder sündigt, dann soll er im Privaten überführt werden. Aber wenn das nicht möglich ist, dann geht das weiter. Dann sollen noch weitere Brüder beigezogen werden. Und wenn das auch nicht geht, schließlich muss die Gemeinde sich damit beschäftigen. Und wenn er auch nicht bereit ist, auf die Gemeinde zu hören, dann liegt eine schlimme Verhärtung vor, dann muss er schließlich ausgeschlossen werden und wie der Heide und der Zöllner sein. Und dann in diesem Zusammenhang sagt der Herr Jesus schließlich, denn wo zwei oder drei versammelt sind zu meinem Namen hin, da bin ich in ihrer Mitte. Ist ein bisschen schockierend, oder? Das zweite Mal, wo der Herr über die Gemeinde spricht, spricht er über die Gemeindezucht. Aber das zeigt, das ist eine sehr charakteristische Sache für die Gemeinde im Gegensatz zu einem Hauskreis. die Frage kommt immer wieder, ja, ist eigentlich jeder Hauskreis eine Gemeinde? Ja, aber es gibt ja auch Gemeinden, die sind so wie kleine Hauskreise. Ja, wo ist dann der Unterschied? Wann ist eine Gemeinde, was ist ein Hauskreis? Ja, gut, ich habe dann mal, als mir die Frage gestellt wurde, gesagt, ja, und die Einzelnen, die in den Hauskreis gehen die sonst in keine Gemeinde? Ah, doch, die gehen alle in ganz verschiedene Gemeinden. Ja gut, also ist das keine Gemeinde. Die sind ja schon in verschiedenen Gemeinden. Aber wenn jetzt eben alles Leute da sind, die nicht in eine andere Gemeinde gehen, sind wir dann in Gemeinde? Ja, da muss man fragen, ja, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand Ehebruch begehen würde, würde der Hauskreis diese Person dann ausschließen? Ja, gut, dann ist es keine Gemeinde. Wenn eine Gemeinde ist so zu verstehen, alle, die dazu gehören, die stellen sich unter das Urteil der Gemeinde. Und wenn die Gemeinde zum Schluss kommen muss in einer bestimmten Sache, da handelt es sich um einen Fall, wo wir den Aussätzigen hinaustun müssen, dann muss man sich unter dieses Urteil stellen. Dann ist man eine Gemeinde. Das ist also ganz ein wichtiges Kriterium, um zu verstehen, was ist eine Gemeinde, was ist keine Gemeinde. Ich kenne eine Familie, die versammelt sich seit Jahren einfach als Familie am Sonntag. Ja, ist das eine Gemeinde oder ist es keine Gemeinde? Ja, man sieht, ob sie bereit ist, Gemeindezucht zu tun. Nein, natürlich nicht. Ja gut, dann ist es eine Familie, die zusammen die Bibel liest. Und das ist doch schön. Machen wir alle auch. Aber wir haben nicht den Eindruck, dass wir zu Hause eine Gemeinde sind mit unseren Kindern. Wir sind eine Familie, die miteinander betet und die Bibel liest. Aber die Gemeinde ist also dadurch gekennzeichnet, dass sie die Verantwortung übernimmt, um auch für die Reinheit des Lagers zu sorgen. Dann kommt 4. Mose 5 bis 10. Dort geht es auch um das Thema, dass Sünde geschieht unter dem Volk Gottes, aber diese Sünde muss ans Licht kommen und schließlich auch vor Gott bekannt werden. Also es geht hier um die Reinheit des Lagers durch Sündenbekenntnis. Nach 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Dann haben wir 4. Mose 5, 11 bis 36. Das göttliche Gericht bei Ehebruch. Da haben wir effektiv das Beispiel eines Gottes, eines Gottesgerichts. Ich meine, im Mittelalter hat man doch solche Sachen gemacht. Da hat man gesagt, ja, wenn man von jemandem nicht weiß, ob er dieses Verbrechen gemacht hat, dann kann man einen Gottestest durchführen. Das heißt, man sagt, wir leeren ihm heißes Wasser über die Hand. Und wenn die Hand nicht verbrennt, dann ist er unschuldig gewesen. Das ist natürlich ein völliger Unsinn, denn es gibt dazu keine Berechtigung. Aber hier haben wir einen Fall, wo Gott gesagt hat, im Fall von Ehebruch gibt es die Möglichkeit eines Gottesgerichtes, wo Gott durch sein Eingreifen zeigen wird, ob Ehebruch vorgelegen hat oder nicht. Das können wir natürlich nicht einfach so auf uns übertragen. Und eben auch nicht auf irgendeine andere Zeit und ein anderes Land. Aber für Israel unter Gesetz hat Gott das in diesem Fall so zugesagt. Aber was können wir daraus lernen? Es geht hier darum, dass Gott wacht über der Heiligkeit der Ehe. In Hebräer 13, Vers 4 lesen wir davon, dass die Ehe geehrt sein soll unter allen. Oder in allem. Ja, das ist die bessere Übersetzung. Hebräer 13, Vers 4. Die Ehe sei geehrt in allem. Und das Bett unbefleckt. Hur aber und Ehebrecher wird Gott richten. Also es gibt keinen Bereich der Ehe, der irgendwie verächtlich ist. Die Ehe besteht aus ganz verschiedenen Bereichen in der Beziehung von Mann und Frau. Es gibt keinen Bereich, der irgendwie minderwertig ist. Damit erklärt das Neue Testament auch, dass die Sexualität in der Ehe nicht etwas Minderwertiges ist. Ich war später in der Kirchengeschichte, das kam ab dem 2. Jahrhundert, als die Philosophie von Platon immer mehr in die Kirche hineinkam, kam die Verachtung des Natürlichen hinein. Und damit kam auch die Verachtung der Sexualität in der Ehe mit hinein. Und so entstand dann die Lehre vom Zölibat. Das ist eine Lehre von Dämonen. Und der Apostel Paulus lehrt klar, die Ehe sei geehrt in allem, wird unbefleckt. Und jetzt sehen wir eben Gott, der eingreift als Richter, wenn die Ehe angetastet wird. Hure aber und Ehebrecher wird Gott richten. Dann 4. Mose 6, 1 bis 21. Da haben wir das Gesetz vom Naziräer. Gott sagt, wenn jemand gerne Naziräer werden möchte, dann kann er das tun. Keine Verpflichtung. Naziräer heißt abgesonderter Geweihter. Also er konnte ein Israelit sich sagen, ich möchte jetzt 2 Jahre Naziräer werden. Ich möchte ganz bewusst für Gott leben. Und dann wird vorgeschrieben, dann darf er von dem Moment an nicht mehr seine Haaren schneiden. Und er darf nichts mehr essen vom Weinstock, also keine Trauben, auch keine getrockneten Weinbeeren, keinen Wein, überhaupt starkes Getränk, Alkohol war völlig verboten. Und er durfte auch nicht zu einem Toten kommen, denn die Berührung mit Toten war wieder eine Verunreinigung. Ja, das konnte man machen, war ganz freiwillig. Sich Gott für eine gewisse Zeit weihen. Und das lange Haar muss ich vielleicht noch erklären, was der Sinn davon war. In 1. Korinther 11, in ganz anderem Zusammenhang, wird ja erklärt, das lange Haar der Frau sei ihr gegeben anstatt eines Schleiers. Ja, was bedeutet der Schleier? In der Geschichte von Rebekka, 1. Mose 24 am Schluss, sehen wir, Rebekka will heiraten, hat sich bereits entschieden, Isaak zu heiraten. Dann kommt sie ins Land Kanaan auf dem Kamel und dann sieht sie plötzlich von Weitem jemand da auf dem Feld draußen. Und sagt dem Knecht von Abraham, wer ist das? Er sagt, das ist mein Herr. Dann weiß sie, ah, das ist er. Und dann nimmt sie den Schleier, die hat auch nicht die ganze Zeit einen Schleier an. Aber in dem Moment nimmt sie den Schleier und verschleiert sich. Und das sollte symbolisch sagen, ich entziehe mich den Blicken aller anderen Männer, ich bin nur noch für diesen Mann dort reserviert. Also der Schleier bedeutet Hingabe, Absonderung, Treue, reserviert sein. Und so der Naziräer, der seine Haare wachsen ließ, sagte damit, ich bin ganz für Gott allein reserviert. Und er sagte auch, und ich bin bereit auf schöne Dinge, die Gott in der Natur uns Menschen geschenkt hat, Trauben essen, Weinbeeren essen, Wein trinken, ich verzichte darauf. Einfach um Gottes Willen. Also hier haben wir ein alttestamentlich ein wunderbares Bild von, wie ich da auf dem Blatt das umschrieben habe, freiwillige Weihe und Hingabe an Gott. Und jetzt übertragen aufs Neue Testament sollten wir eigentlich sagen, jeder von uns sollte geistlicherweise ein Naziräer oder eine Naziräerin sein. Denn Römer 12, Vers 1 sagt, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Gottesdienst ist. Also stellt euch Gott ganz zur Verfügung, euer Körper gehört ganz Gott, das heißt eure Hände, eure Füße, eure Augen, eure Ohren, alles ist ganz für Gott reserviert. Und Apostelgeschichte 15, 26, ein sehr beachtlicher Ausdruck. Da wird gesprochen von Barnabas und Paulus, die geschickt waren, mit Männern, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. ist eine ganz eindrückliche Bezeichnung. Also wenn man das mal bei uns auf den Grabstein schreiben könnte. Männer oder Frauen, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Was weiß man jetzt mehr über diese? Was haben die gemacht? Für großartige Dinge? Wie gar nicht gesagt. Sie haben einfach ihr Leben für den Namen des Herrn Jesus hingegeben. Das waren geistlicherweise echte Naziräer. Und dann kommt die Birkat Kohanim, der Priestersegen. Übrigens noch zu den Naziräern doch noch ein Nachtrag. Es gibt in der Bibel mehrere Beispiele von Naziräern. Ganz besonders bekannt war Johannes der Täufer. Aber dort nicht freiwillig, sondern Gott hatte das bestimmt, dass er von Mutterleib an ein Naziräer sein sollte. Und dann auch bei Samuel. Ja, die Mutter war so drauf aus, dass sie auch ein Kind haben dürfte. Und schließlich hat Gott ihr Gebet erhört, ein Samuel geschenkt, und hat sie gesagt, ich möchte ihn ganz Gott weihen. Und so sollte Samuel auch ein Naziräer sein. Dann Simson, der wird eben auch von Gott dazu erwählt, war nicht freiwillig. Und zwar hat Gott schon der Mutter gesagt, bevor er auf die Welt kam, du musst jetzt dich enthalten von starkem Getränk und vom Weinstock. Alles wird ihr erklärt, wie sie Naziräerin sein musste. Aber interessant, es wird ihr nicht gesagt, sie soll die Haare nicht schneiden. Das hat sie als Frau nicht getan. Also sie hatte ihre langen Frauenhaare. Und darum wird das ihr nicht speziell gesagt, aber die Dinge, die sie eben nicht getan hat, die werden ihr noch gesagt, damit sie dann wirklich Naziräerin sein konnte. Und dann haben wir im Neuen Testament sogar Beispiele von Naziräern. Das wird ein bisschen weit führen, wenn ich das genau beweise im Detail. Aber diese vier Brüder, für die Paulus die Opferkosten übernehmen wollte in Apostelgeschichte 21, das waren eindeutig Naziräer. Und dann, Paulus selber war Naziräer. Und zwar, Apostelgeschichte 18, das ist echt seltsam, oder? Er hat ja gelehrt, dass Gläubige und auch jüdische Gläubige nicht mehr unter dem Gesetz sind. Und im Galaterbrief hat er ganz klar gemacht, Christen, die aus dem Heidentum kommen, keine Juden waren, die dürfen absolut nichts mehr tun. Nichts tun, was im Gesetz Mose steht, was Beschneidung anbetrifft, jüdische Feste feiern, geht absolut nicht. Aber er selber hat Kosten für die Opfer übernommen, ist in den Tempel gegangen, hat sich im Ritualbad gereinigt, Apostelgeschichte 21, sogar mit der Asche der roten Kuh, das Ritual durchgemacht in Apostelgeschichte 21, wenn man sorgfältig liest, sieht man das. Und er hat Timotheus beschnitten. Warum? Nach 1. Korinther 9 sagt Paulus, ich bin dem Juden geworden, also dem, der unter Gesetz ist, wie einer, der unter Gesetz ist, obwohl ich nicht unter Gesetz bin, um die Juden zu gewinnen. Also wenn messianische Juden jüdische Dinge noch tun, um Juden zu gewinnen, dann ist es etwas ganz anderes, als wenn da große Aufrufe gemacht werden, kommt bitte nach Israel fürs Laubhüttenfest, wir feiern zusammen mit Israel. Das geht nicht nach Galaterbrief. Absolut, absolut falsch. Aber eben, er konnte das tun und er hat sogar das Naziräergelübde erfüllt. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 18, Vers 18. Nachdem aber Paulus noch viele Tage dageblieben war, nahm er Abschied von den Brüdern und segelte nach Syrien ab. Und mit ihm Priscilla und Aquila, nachdem er zu Kenchrä, das ist gar neben Korinth, das Haupt geschoren hatte, denn er hatte ein Gelübde. Und dann geht er nach Jerusalem, Vers 21. Ich muss durchaus das zukünftige Fest in Jerusalem halten. Es war eben so, es war gar nicht unüblich, dass man zum Beispiel das Naziräergelübde machte für einen Monat. Das muss nicht 2 Jahre sein. Das wurde auch praktiziert für 1 Monat oder für 3 Monate. Es war nämlich, hatte schon ein gewisses Risiko, wenn ich sagte, ich möchte jetzt 5 Jahre Nazirer sein. Dann kam man aber in dieser Zeit aus Versehen mit einem Toten in Kontakt. Dann war die ganze Zeit annulliert. Nach 4. Mose 6. Und man musste die Vorschriften dort erfüllen. Und dann musste man nochmals beginnen, die 5 Jahre. Also unter Umständen wurde man gar nicht mehr fertig. Und wenn man natürlich sagte, sich, ich möchte jetzt für 1 Monat Nazirer sein, ging das noch besser. Aber ich will damit nur sagen, das war also durchaus üblich, für 1 Monat das Gelübde zu machen. Das heißt also nicht, dass Paulus mit schulterlangen Haaren in den Gemeinden anzutreffen gewesen wäre. Aber es war so, hat man im Judentum so praktiziert, wenn die Zeit abgelaufen war, musste man die Haare auch im Ausland scheren, einpacken und dann nach Jerusalem bringen. Es gab im Frauenvorhof, ich habe ja erklärt heute Morgen, wo die Kammer, die Leprakammer war, und so in der Diagonale durch den Frauenvorhof gab es da unten links, gab es auch einen solchen offenen Hof, das war die Nazirerkammer. Und dort gab es eine Feuerstelle und da auf dieser Feuerstelle musste man dann die Haare verbrennen. Am Ende. So hat also Paulus diese Haare dann mitgenommen und um sie dann eben auf dem Pfingstfest in Jerusalem dort in der Nazirerkammer zu verbrennen. Das heißt Hingabe bis zum Tod. Ja, aber jetzt wollten wir weitergehen zur Birkat Kohanim, zum Segen der Priester. Und dann machen wir gerade Pause. 4. Mose 6, Vers 22. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu Aaron und zu seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr die Kinder Israel segnen. Sprecht zu ihnen, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israel legen und ich werde sie segnen. Merkt man, es ist nicht zufällig, die Reihenfolge der Dinge. Also zuerst diese völlige Hingabe an Gott und dann kommt das Thema des Segens. Und so ist es wirklich so, wenn wir unser Leben ganz dem Herrn weihen, dann ist es auch ein Leben unter seinem Segen. Die Priester haben das so praktiziert, aus der Zeit des Herrn wissen wir das ganz genau, immer beim Morgenbrandopfer, das um 9 Uhr aufgelegt wurde, also einfach um die 3. Stunde aufgelegt wurde, da haben die Priester dann den Segen ausgesprochen. Die standen auf der Treppe vor dem Tempelhaus und zwar mit den Händen über dem Kopf. Und dann haben sie den Segen gesprochen für das versammelte Volk. Und das zeigt uns, der Segen ist dort verbunden mit dem Opfer. Gott kann nur segnen auf der Grundlage des stellvertretenden Opfers. Jevarechacha Adonai veYishmerecha. Ya'er Adonai pana velecha vichunecha. Yissa Adonai pana velecha veYasem lecha shalom. Das ist die warmkehlige Sprache der alten Propheten. Und es ist so, im Tempel haben die Priester bis ins Jahr 70 den Namen Yahweh ausgesprochen. Ich war sonst im ganzen Land in den Synagogen, wenn der Name Yahweh, der Ewige, der Herr, vorkommt im Text, haben sie das nie ausgesprochen, sondern einfach Adonai gesagt, Herr, für der Ewige. Aber im Tempel, tagtäglich haben die Priester den Namen noch bis ins Jahr 70 ausgesprochen. Das heißt, Johannes Vater, Zacharias, in Lukas 1, er war ja am Dienst, und diese Priester, die ausgewählt waren für das Räuchern und so weiter, die mussten dann den Segen verrichten. Aber der kam da heraus, nach einiger Verspätung, das Volk war ganz, ganz unruhig, was ist geschehen? Macht er Zeichen, und er konnte die Birkat Kohanim nicht mehr sprechen. Wenn wir Gottes Wort nicht glauben, können wir anderen nicht zum Segen sein. Der wurde der Priester, wurde der stumme Priester, dem verheißen wurde, dass er nun doch einen Sohn bekommen wird, und der wird Nazirer sein. Merken wir, wie das wieder zusammengehört in 4. Mose 6. Nazirer und die Segnung der Priester. Ja, machen wir Pause.